Ja, also fange ich mal an mit einer Minute Verfrühung mit einem Thema, das auch nicht direkt etwas zu tun hat mit dem Forschungsaustausch, das aber gleich dorthin führen wird. Die Viennale beginnt heute und in der Viennale gibt es Filmvorführungen und am Ende der Filmvorführungen hin und wieder Diskussionen. Danach, nach der Vorführung des Filmes, verlassen einige oder auch eine ganze Reihe von Leuten den Saal, weil sie sich gedacht haben, sie sind nur dazu da, den Film anzuschauen und Diskussion darüber ist jetzt zeitlich oder sonst nicht möglich. Aber es bleiben immer wieder einige da, die darüber auch diskutieren. Ich hätte eigentlich gerne dieselben Verhältnisse hier und Sie müssen nicht dazu da bleiben nach 11.45 Uhr, sondern Sie haben das Wiki zur Verfügung. Ich bin in einer gewissen Weise leicht irritiert darüber, dass eine Veranstaltung, die freier Forschungsaustausch heißt, offenbar eher so aufgefasst wird, dass man die Sachen sozusagen sich frei reinzieht, ohne dass man dazu einen Mucks macht. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass Freiheit zumindest an zwei Stellen unterschiedlich zu interpretieren ist. Man kann sagen, also frei, dann nimmt man den Handzettel sozusagen, man nimmt ein freies Handout oder sowas, geht nach Hause und hat keine Verpflichtung. Das ist das freie Bier. Und Richard Stallman, ich habe das schon einmal erwähnt, hat diese Prägung geschaffen. Es gibt sozusagen frei im Sinn von Freibier und es gibt frei im Sinn von freier Rede. Freie Rede hat eine normative Komponente, die auch nicht nur daran hängt, dass einzelne Leute etwas sagen, sondern dass man in eine Gesprächssituation eintritt, in der das was ausmacht, was man sagt, das ein Gewicht hat. Ich meine, ich spiele es nur ein bisschen und ich übertreibe es ein wenig. Ich will nur sozusagen ein wenig ins Gewissen reden, das schon. Wofür ich verpflichtet bin, ist, mich hierher zu stellen und in eine Vorlesung zu halten. Ich bin nicht verpflichtet dazu, das Ding aufnehmen zu lassen, das Ding transkribieren zu lassen oder sonst was. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das Aktionen sind, die eine Intensivierung, Verbesserung, Verstärkung dessen mit sich bringen, was hier geschieht. Und dafür bin nicht ich alleine verantwortlich, sondern dafür sind Sie auch verantwortlich und letztlich ist es eine Frage von Spaß, Engagement, Erkenntnisgewinnung, um die es da geht und nicht darum, sich hier reinzusetzen und einfach eine Vorlesung anzuhören. Das ist meine Auffassung. Ich habe das letzte Mal schon darauf hingewiesen, dass es zu jeder Seite, die hier zur Verfügung steht, eine Diskussionsseite gibt. Eine Kollegin hat die auch genützt. Und hat über die Frage dessen, was an der Universität passiert und wie das mit Bildung zusammenhängt, etwas geschrieben. Ich nehme nicht an, dass die Schwierigkeit, von der ich jetzt hier spreche, darin liegt, dass das so schwer ist, ein Wiki zu handhaben. Sie melden sich hier an. Wenn Sie noch nicht angemeldet sind, legen Sie ein neues Benutzerkonto an. Wenn Sie dann angemeldet sind, können Sie auf eigentlich praktisch jeder Seite auf den Button Bearbeiten klicken und können schon loslegen. Und wenn Sie das verfolgen wollen, welche Diskussionen im Wiki stattfinden, dann gehen Sie auf die Seite Letzte Änderungen und diese letzten Änderungen zeigen Ihnen, was so im Laufe der Zeit passiert ist. Ja?
Schreibt man den Beitrag schon mal am Computer und kopiert ihn dann hinein? Oder?
Können beides machen. Sie können beides machen. Sie können direkt reinschreiben. Sie können an der Stelle, hier einfach direkt, ich zeige es Ihnen, reinschreiben, dass, wenn wir schon dabei sind, so sinnvoll ist, dass sie sagen, wer sie sind, und das geht mit ihrer Benutzererkennung, die sie einfach einfügen, hier durch das Klicken auf das Signaturzeichen. Signatur und Zeitstempel. Damit wird hier automatisch eingefügt. Jetzt speichern wir das mal, weil das ein so origineller Beitrag ist. Das ist eine extra Einstellung. So, und jetzt haben wir hier diesen originellen Beitrag. Und Sie finden ihn, wenn Sie zur letzten Änderung gehen, hier als zwei Änderungen. Das eine ist der Kommentar, den ich an Simkin geschrieben habe, und das zweite ist der originelle Beitrag, sodass Sie sozusagen nachvollziehen können, was da passiert ist. Und wenn es dann doch nicht so überzeugend ist, dann können Sie das wieder löschen.
Darf ich noch was fragen? Ja? Wo ist da der Unterschied zu dem Modo?
Gleich, ich lösche es mal noch.
Ist mittlerweile herausgekommen, wie das funktioniert?
Es ist so, das ist eine in Wirklichkeit durchaus weitreichende Frage. Da gibt es einiges dazu zu sagen. Moodle ist eine elektronische Lernplattform, die mittlerweile für die Universität Wien generell adaptiert worden ist und auch von vielen verwendet wird. Moodle kann man sagen, wenn ich es jetzt mal in der Welt des Buches sage, ist so etwas wie, Sie wollen ein Buch schreiben, und haben schon das Inhaltsverzeichnis und auch schon die Überschriften des Inhaltsverzeichnisses und haben dann die Möglichkeit, in die entsprechenden vorgegebenen sozusagen Leerstellen, eigentlich wie ein Formular, einzuschreiben ihren Inhalt. Das hat für mehrere Aspekte große Vorteile. Zum Beispiel ist es für Lehrende sehr angenehm. Erstens einmal Benutzerverwaltung. Man hat eine zentrale identifizierende Benutzerverwaltung, kann die Leute reinnehmen, rausschmeißen, automatische E-Mails verschicken und das alles kontrollieren. Das ist also die eine Sache, eine zentralisierte, sachgerecht für den Universitätsunterricht eingerichtete Userverwaltung. Zweitens, wenn ich eine Lehrveranstaltung mache, sage ich Lehrveranstaltung, findet statt am Mittwoch um 10 Uhr. Und es rechnet mir automatisch alle Mittwoche um 10 Uhr, legt mir für jeden Mittwoch die entsprechende Lehrveranstaltung an, legt mir dann an Möglichkeiten, die ich da verwenden kann. Das heißt, es gibt ein reiches Instrumentarium von nützlichen Dingen. Ich würde mal vermuten, ein Wiki ist auch dabei. Habe es in letzter Zeit noch nicht nachgeschaut, aber bei solchen E-Learning-Plattformen sind alle möglichen Kommunikationsformen drinnen, also Foren, Dokumente zur Verfügung stellen, Wiki-Diskussionen und solche Sachen. Kurz gesagt, es geht da um eine Komplettlösung für den E-Learning-Betrieb extra designt und sehr erprobt, wo man, also ein Verkehrsleitsystem, wenn Sie es anders wo sagen soll. Ein Wiki ist eine Wüste. Ein Wiki ist ein Landstrich ohne Verkehrsleitsystem. Alles, was dort passiert, muss geschehen durch die Leute, die an der Stelle tätig sind. Ich habe eine Präferenz für die Wüste, wie Sie sehen an der Stelle. Das hat bestimmte Nachteile. Zum Beispiel ist einer der Nachteile der, dass ich seit 3 Wochen, Sie können es in den letzten Änderungen nachvollziehen, seit 3 Wochen bin ich praktisch jeden zweiten Tag damit beschäftigt, irgendeinen Tilo aus entweder Korea oder China oder aus den Vereinigten Staaten, der sich am Wiki anmeldet und eine informative Botschaft über Dating-Sites oder über elektronisch betriebene Zigaretten dort rein zu tun, wieder raus zu befördern. Und nicht nur ihn raus zu befördern, das geht sehr leicht, indem man einfach die Seite löscht, man kann ihn auch sperren. Aber es ist zum Beispiel, das ist sozusagen eine besondere Geschichte, ich kann nicht verhindern, dass er sich registriert. Das ist ein Teil, und es ist noch nicht einmal einfach, ihn herauszufinden, wovon der kommt. Was also von die Wiki-Philosophie ist die, dass man, wenn jemand einen Unsinn gemacht hat oder Vandalismus oder sowas, dann kann man diese Benutzerin oder diesen Benutzer rausfinden und kann die Benutzerin sperren. Aber in diesem Media-Wiki, das gibt auch anders organisierte Wikis, muss man dazu sagen, in dem Wiki, das ich verwende, ist es so, dass ich auch noch nicht einmal die IP-Adresse, von der her diese Person kommt, mitgeteilt bekomme. Das heißt, wenn der auf einer IP-Adresse sitzt und von dieser IP-Adresse Unfug machen will, dann kann er jede Menge von Benutzern automatisch anlegen. Man muss dazu sagen, das wird sowieso automatisiert. Eine schöne Art und Weise herauszufinden, dass vier Leute sich angemeldet haben, die nichts Gutes vorhaben, ist, dass man bei der Anmeldung schaut, ob da Sekundenbruchteile zwischen der Anmeldung sind. Das heißt, es gibt vier Personen, die in 2 Sekunden sich angemeldet haben ans Wiki, und die werden in ungefähr einer Minute dann wieder rausgehauen von mir. Ja? Aber ich sage Ihnen das deswegen ein bisschen plastisch, weil das auch eine Frage des freien Forschungsaustauschs ist. Ja? Ich stehe in der akuten Situation, das kann ich tatsächlich an der Stelle schön anknüpfen. Zum Beispiel die Frau Kadi hat an dem Wiki auch eine Lehrveranstaltung, und die macht eine Vorlesung am Donnerstag zu 200-300 Studierenden des Lehramts Psychoanalyse, und die verwendet das Wiki, und das führt dazu, dass also in den letzten Wochen jeweils 15 Leute sich aus dieser Vorlesung anmelden, um daran teilzunehmen, und ich weiß nicht, wie sich die nennen, wie die heißen, ich weiß es einfach nicht. Es ist zugelassen. Es ist diese Form von Freiheit an der Stelle zugelassen. Der kleine Preis, der dafür zu zahlen ist, ist eben, dass man die Anmeldung freigibt. Es gäbe noch eine zweite Möglichkeit. Man könnte auch jede Seite sperren. Ja? Das ist an dieser Stelle ein anderer Stil. So eine kurze Frage, was der Unterschied ist. Es sind wirklich zwei Weltanschauungen. Beide Weltanschauungen sind natürlich möglich. Ich plädiere sozusagen in meinem Fall für die zweite.
Was wieder fürs Wiki spricht bei dem Problem, dass sich Leute anmelden können und spammen, ist, dass alle, die angemeldet sind, auch dann eingreifen können und den wieder löschen.
Es ist so, der Beitrag kann gelöscht werden, der User selber kann nicht gelöscht, kann nur von Admin. Den Beitrag können alle löschen.
Also, nicht selbstverständlich bei jeder Software.
Das ist richtig. Also schauen Sie, nur damit Sie wissen, welche schönen Dinge Sie verpassen. Ich bin jetzt gar nicht Beiträge. Ich weiß es gar nicht, ich habe es nicht ausprobiert, ob das, was ich gelöscht habe, noch zugänglich ist, nämlich in der History. Nein, nicht wirklich. Also, das spare ich mir vielleicht. Sie können es ja ausprobieren, aber es, also so fängt das an. Ja. Das ist in der Regel not completely, NG ist der User completely free dating site, Notions and this und so weiter. Again, experiment to attempt work und so fort.
Was sind das, Maschinen? Oder
Das sind die Anmeldung. Ich würde mal sagen, also die Anmeldung, ich habe mir es angesehen, in den Logfiles des Servers. Die Anmeldungen sind einfach automatisch. Der Grund ist der, das passt eh mit etwas, was ich heute noch besprechen werde. Wenn Sie sich diese, diese Adresse anschauen hier, ja? Dann haben Sie hier aufgerufen eine PHP-Seite, und PHP ist eine Skriptsprache, die dafür geeignet ist, die Erfordernisse von Webseitengestaltung in Zusammenarbeit mit Datenbanken entsprechend zu unterstützen. Wenn ich jetzt, so zeige ich es vielleicht am besten, wenn ich zum Beispiel jetzt hier etwas dazu schreiben will, da können wir es jetzt sehen, dann haben Sie das Folgende. Dann haben Sie hier oben die Index und dieser Indexseite, die eine, wie gesagt, eine Software, eine Computersprache, eine Web-Computersprache enthält, der wird jetzt ein Kommando hinzugefügt. Das Kommando beginnt mit diesem Fragezeichen. Das heißt, was jetzt kommt, ist ein Kommando. Und das, was Sie hier tun, ist in Wirklichkeit ein Programmierakt. Über das Web, Sie merken es nur nicht, weil das Ganze durch die Benutzeroberfläche sozusagen abgefangen wird. Und dieser Programmierakt ist das Folgende. Nimm die folgende Seite. Die hat diese Seite, von der wir reden, hat eine Adresse. Die Adresse ist Discussion. Sie sehen hier, das ist die Adresse hier. Ja. Diese Adresse, nimm diese Adresse und mach damit Folgendes. Und Action, Edit. Und damit kriegt das PHP-Skript die Aufforderung, Ihnen dieses Interface zu geben. Und wenn Sie nach unten klicken, wenn Sie das dann speichern, haben Sie Action Save oder sowas ähnliches. Das ist die also sozusagen sind einige Basics davon, wie das funktioniert. Und wenn Sie hier, ich kann das nächste Mal zeigen, was die dann reingeben. Im Prinzip ist das nichts anderes, als dass Sie eine URL aufrufen. Und diese URL enthält den Befehl, einen Benutzer anzulegen. Und da die Sache, das passt jetzt auch zu unserem Thema dazu, ein geschlossener Zugang, etwas, was nicht in dieser Weise ausgenutzt werden kann, würde natürlich das allererste machen, dass man sagt, na, so wie du dich dort anmeldest, die ganzen Modalitäten und so, das ist natürlich privat. Es hat natürlich überhaupt keinen Sinn, eine Software zu schreiben, wo jeder kleine Script-Kiddy in der ersten Stunde des Script-Kiddyismus ein Skript schreiben kann, wo man, muss man dazu sagen, tausende von MediaWiki-Installationen in no time at all sofort überfluten kann mit diesen Dingen. Ja? Das ist natürlich etwas, wo jeder sagt, das ist der völlige Wahnsinn, das stelle ich doch nicht zur Verfügung. Ja?
Ich habe schon in diesem Video gepostet, in der Ringvorlesung von Winter 2019. Und diese ganzen Protokolle sind im Internet umgeflogen unter meinem Namen. Es ist kein geschlossenes System gewesen. Ich habe mich nachher dann, es war nicht nur ich, also wir sind da namentlich mit unseren Anfängerprotokollen und dann Namen im Internet. Ich habe mich dann hier erkundigt und es ist im Anschluss an die Vorlesung, ist das alles wieder rausgelöscht. Es ist nie rausgelöscht worden.
Also Sie können es ja selbst rauslöschen.
Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Erstens, Sie können sich mit jedem Fantasienamen anmelden und bei der Lehrveranstaltung mit posten. Und zum Zweiten, auch wenn das rauskommen wird, wenn was einmal im Internet war, vergessen Sie es. Das ist im Internet, das bleibt.
Das weiß ich, aber das hat man mir hier erzählt. Ich bin nicht so naiv. Ich war ja schon hier und war bei der entsprechenden Person. Erst hieß es, das ist ein geschlossenes. Es ist nicht geschlossen. Und das möchte ich einfach klären, ob das diesmal, wenn ich jetzt im Wiki nochmal was poste, dass das nicht wieder. Wir sollen ja, wenn wir wollen, so kleine Zusammenfassungen.
das ist kein geschlossener Raum, muss man als erstes mal sagen. Das hängt genau mit dem zusammen, was ich gemacht hatte. Und selbst wenn ich es als sozusagen als geschlossenen Raum anbieten könnte, würde ich es nicht wollen. Ja? Das ist der Grund, warum ich Moodle nicht verwende. Und insofern verstehe ich, wenn Sie sagen, Sie wollen keinen fingierten Namen und Sie wollen mit Ihrem Namen nicht an der Stelle präsent sein, verstehe ich, wenn Sie sagen, Sie wollen damit nichts tun. Die Geschichte mit dem Rausnehmen ist eine andere Sache. Ich weiß nicht, ob wir uns da ganz verstehen. Die Dinge, die Sie reingeschrieben haben, die können Sie und auch übrigens jeder andere löschen. Sie können einfach mir die Seite sagen, Sie können sie selber aufrufen und dann löschen Sie das raus. Ja? Also ich zeige Ihnen, wie das geht. Sie klicken auf Bearbeiten, Sie nehmen die Seite weg, Sie speichern das und Sie haben nichts mehr. Also ich weiß jetzt nicht ganz, was Ihre Beschwerde ist. Ja? Ja. Ich sehe zwei Punkte in dem, was Sie sagen. Das erste ist richtig, ich danke Ihnen dafür. Es ist sozusagen auch eine zugespitztere Situation vielleicht als noch vor 4, 5 Jahren, größeres Bewusstsein. Es müsste und sollte, wenn in Lehrveranstaltungen ein Wiki verwendet wird, am Anfang deutlich darauf hingewiesen werden, dass das keine geschlossene Plattform ist. Ich kann aus einem Wiki keine geschlossene Plattform machen und ich will es nicht. Sie haben recht, dass das 2009 sinnvoll gewesen wäre, auch zu sagen, wir hatten diese sozusagen Bewusstseinsstufe noch nicht erreicht. Das zweite ist, ich habe jetzt gehört, dass Sie gesagt haben, vielleicht habe ich das falsch verstanden, dass man in Anspruch, dass man sozusagen beachten muss, dass wenn man das ins Wiki tut, man dann etwas ins Internet tut. Das ist so. Das ist so. Das, was hier im Wiki steht, ist im Internet. Das ist klar und es ist im Internet nicht unter Zugangsbeschränkungen. Das ist richtig. Ihre Überlegung, dass diese Sachen einmal dort drinnen stehen und von Ihnen nicht mehr sozusagen belangt und bearbeitet werden können, habe ich eben widerlegt. Sie sehen nichts mehr von dem, was dort gestanden ist, weil Sie es einfach rausgelöscht haben. Es ist allerdings so, das muss ich sozusagen jetzt zur vollen Aufdeckung der Umstände auch sagen, dass jemand anderer das rückgängig machen kann. Und dann ist es wieder da. Das sind die Regeln, unter denen wir hier arbeiten. Ja.
Dann kann natürlich auch passiert sein, dass in der Zeit, in der das online war, jemand daraus zitiert hat. Und die Teile wird man nicht alle über Google wieder rausfinden und dann dahin schreiben und das Impressum die Leute rausfinden und sagen, bitte, Sie haben ein Zitat von mir, also einen Text, den ich offline genommen habe, bitte löschen Sie das Zitat.
Das ist ein bisschen deswegen ist es durchaus wichtig, wie du vorher gesagt hast, dass das Bewusstsein da ist, dass egal was ich einmal im Internet drinnen gehabt habe, auch da drinnen bleibt.
Genau.
Das kann man letztlich nie ausschließen, dass nicht irgendwo anders Teile wieder auftaucht. Man muss sich entscheiden, ob man unter einen Anonymous postet oder ob man auch will, dass es gepostet wird. Und das nächste, was ich noch anmerken möchte, ich weiß nicht, wie weit es überhaupt im Sinn der ganzen Sache liegt, Dinge, die einen Wissensgenerierungsprozess sehr begründen, nachher wieder rauszulöschen, weil ich ja dann das Fundament gar nicht mehr habe und die Nachvollziehbarkeit auch nicht mehr gegeben ist. Also spricht das einfach absurd und führt eigentlich deinen Hintergedanken.
Noch eine Frage, was hat das für einen Sinn, jetzt wenn ich einen Text reinstelle, wenn den dann jemand anderer verändern oder bearbeiten kann? Der könnte ja was dazu schreiben, der kann darunter was schreiben, der kann seine Meinung dazu äußern.
Richtig.
Aber was hat das für einen Sinn, meinen Text zu bearbeiten, den ich dann unter meinem Namen dort stehen habe und dann ein anderer da irgendwas reinschreibt, das mir überhaupt gegen den Strich geht?
Gepflogenheiten, ich meine, ich mache das mit dem Wiki schon ziemlich lange und es spielen sich Gepflogenheiten ein. Die Gepflogenheiten schauen zum Beispiel so aus, wie Sie es hier sehen. Meine Sache habe ich rausgelöscht jetzt. Also wahrscheinlich das, was ich wollte ich Ihnen sozusagen zeigen. Hier sehen Sie die Sache, die Version, die ich reingestellt habe. Und diese Version, also das ist jetzt wieder die, ich ergebe mich sozusagen in unterschiedlichen Dingen. Was ich hier gemacht habe, ist zum Beispiel hier einen Absatz dazu zu schreiben, zu dem Absatz vom Original. Und in den Gepflogenheiten, von denen ich geredet habe, hat sich im positiven Sinn eine Diskussion so ergeben, dass man für Texte, die jemand hineingeschrieben hat, die auch entsprechend gezeichnet sind, an der Stelle hat Simkin unterschrieben, in solchen Texten Einrückungen zum Beispiel macht oder andere Farben macht oder so, dass das deutlich wird und damit sozusagen unterschieden werden kann, was von wem kommt. Das sind eigentlich Diskussionsbeiträge mit dem Unterschied, also wenn man da jetzt vom Wiki redet, mit dem Unterschied, dass man natürlich Diskussionsbeiträge auch in Webforen oder sowas kennt, aber genau in Formularen. Also wenn Sie ein Webforum verwenden, haben Sie normalerweise ein Formular. In diesem Formular tragen Sie das ein und das wird dann umgesetzt, grafisch auf der Webseite als ein kleines Kastel und dann kommt das nächste Kastel. Hier können Sie die ganze Gestalt der Diskussion durchaus auch sozusagen selbst in die Hand nehmen. Sie können Ihre Sachen rausnehmen, Sie können Ihre Sachen verändern, Sie können das an einer Stelle platzieren, wo Sie glauben, dass es platziert ist. Sie können im Prinzip auch Unfug machen, Sie können auch das, was jemand anderer gemacht hat, löschen. Dazu sind zwei Sachen zu sagen. Erstens, in meiner Erfahrung ist das praktisch noch nie passiert in den Vorlesungsgeschichten und zweitens, wenn es passiert, ist es sehr leicht wieder rückgängig zu machen. Aber ich will, also ich finde das schon eine ganz wichtige Geschichte. Unter anderem ist es deswegen wichtig, weil die Kollegin, glaube ich, einen sozusagen Hinweis gemacht hat, der an dieser Stelle zusammenpasst mit dem, was ich in der ersten Stunde gesagt habe. Also so würde ich einen Zusammenhang zumindest herstellen. Sie haben geredet von sozusagen die kleinen Gehversuche von jemandem, der gerade anfängt mit Philosophie, strauchelnde Sachen in einer Ringvorlesung, die ja nicht wirklich großartig sind und sein können. Und dann plötzlich sitzt die ganze Welt und das ist doch etwas, was man nicht haben will. Ich sehe ein, dass das eine berechtigte Bezugnahme ist. Ich will aber auch darauf aufmerksam machen, dass ich in der ersten Vorlesungsstunde davon gesprochen habe, dass der alte Stil des Umgangs mit Universität, der stattgefunden hat, bevor wir die Kategorie der Early Stage Researchers haben, dass der alte Zugang der war, dass man gesagt hat, Leute mit 18 oder 19 oder älter noch, die eine entsprechende Motivation haben, die sind ernst zu nehmen, die wissen, was sie tun und dass darauf, die haben ein Recht, das zu sagen, was sie tun und die wollen das auch sagen und die werden eine Antwort darauf kriegen. Das ist mein Punkt, von dem ich gesprochen habe, über Bildung im traditionellen Sinn. Und wenn Sie sich erinnern, habe ich den Unterschied gemacht, dass unser gegenwärtiges Universitätssystem dorthin tendiert zu sagen, also wenn du möchtest, dass wir dir zuhören, dann musst du auf jeden Fall einmal schon in der Vorphase des Doktorates sein. Das ist etwas, was ich eher vermeiden möchte. Ich sehe die Bedingungen und sozusagen die Bedenken wegen der Privacy sehe ich durchaus ein. Ich mache allerdings an der Stelle eine strategisch etwas anders gelagerte Entscheidung. Und unter anderem, und das ist noch das Letzte, weil ich glaube, dass der freie Forschungsaustausch damit beginnt, dass man solche Diskussionen führt und diese Diskussionen eben auch unterstützt in offenen Plattformen, sodass Leute dazukommen können, wann sie wollen und mit einem Minimum an bürokratischer Kontrolle. Ja, das waren sozusagen die Folgeerscheinungen meiner Anfangsüberlegungen. Ist irgendwie so, ja.
Was noch dazu kommt, ist, dass in dieser Lehrveranstaltung ja nicht nur alles ins Internet geht, was man ins Wiki schreibt, sondern auch alles, was man sagt.
Das muss man auch dazu sagen, ja, achten Sie. Ich habe übrigens an der Stelle habe ich sogar ein gutes Gewissen, weil, wenn ich mich recht erinnere, das ist ja alles aufgezeichnet, wenn ich mich recht erinnere, habe ich ganz am Anfang gesagt, wir werden jetzt aufgenommen, passen Sie auf, dass Sie keinen Blödsinn sagen. Ich glaube, das habe ich gesagt. Gut, dann habe ich für heute mal vor, als erstes Ihnen ein bisschen was von den Basics des Open Access zu erzählen. So Grundbegriffe. Erinnern Sie sich, dass wir das letzte Mal schon gesprochen haben im Anschluss an diesen Guardian-Artikel über die Situation, in der zwei bis drei große Verlage, die eine Oligopolstellung haben, sehr viel Geld verlangen für wissenschaftliche Produktion, die nun gekauft werden muss, also die Ergebnisse der wissenschaftlichen Produktion müssen gekauft werden von den Universitäten, in denen auf Steuergeld diese wissenschaftlichen Ergebnisse oft erzeugt worden sind. Das heißt, sie haben an der Stelle ein Doppelzahlsystem. Und dagegen, das hatte ich auch schon gesagt, reicht es nicht einfach zu sagen, wenn jemand will, kann er ja ihre oder seine Produktionen jemanden als Sonderdruck in die Hand geben oder aber mit E-Mail verschicken. Man kann immer einen Weg finden, an der Stelle rauszukommen. Es braucht einen breiteren Ansatz, es braucht ein breiteres System. Und das hängt mit dem zusammen, was ich Ihnen an den PHP-Kommandozeilen hier andeutungsweise schon gezeigt habe. Wir haben heutzutage gerade mit Hilfe dieser sozusagen Web-Verbreitung am Web haben wir Möglichkeiten, uns ganz andere Dinge vorzustellen von Verbreitung von Forschungsresultaten. Und diese Möglichkeiten beschränken sich keineswegs darauf, dass wir die Institutionen der alten Forschungsführung, sprich Verlage, dass wir diese Verlage jetzt ausstatten mit kommerziellen Möglichkeiten am Internet und jetzt sozusagen die alte Form des Bezahlens bei Verlagen für Zeitschriften festhalten und das Ganze nur noch elektrifizieren, quasi elektronisch gestalten. Es gibt auf breiter Basis einen anderen Zugang, und das ist ein Zugang, der zunächst einmal sagt, wissenschaftliche Resultate, Forschungsresultate sollen frei zur Verfügung stehen, sind nicht der Art, dass man dafür ungebührlich zahlen muss, sagen wir mal so. Das Verhältnis von wissenschaftlicher Tätigkeit und Publikation der Tätigkeit, das hunderte Jahre gegolten hat, war ja ein halbwegs austariertes. Ein Buch hat zwar was gekostet, aber es hat nicht gigantisch viel gekostet. Eine Zeitschrift hat nicht gigantisch viel gekostet, war in der Regel in der Universitäts-, im Zeitschriftensaal oder so zur Verfügung. Man konnte es kopieren dann ab einem gewissen technischen Zeitpunkt. Das waren schon Hindernisse und das war schon ein Modell des Bezahlens, aber es ist nicht so außer Kontrolle geraten, wie es außer Kontrolle gerät durch im Prinzip die Globalisierung und die Möglichkeiten, die man heutzutage eben in der Webdistribution hat. Da ist etwas sozusagen ins Bedrohliche gewachsen, ein Kostenfaktor, sodass sich jetzt die neue Frage stellt, obwohl wir in den früheren Jahrhunderten uns nicht wirklich aufgeregt haben darüber, dass wir ein bisschen etwas zahlen mussten, um an bestimmte Dinge heranzukommen, stellt sich für uns heute die Frage neu, müssen wir denn das zahlen und wie viel müssen wir dafür zahlen, dass wir heutzutage an die Forschungsresultate rankommen. Das ist natürlich, das ist jetzt der nächste Punkt, das ist eine generelle Frage, die in dieser Allgemeinheit schwer abstrahiert ist von dem, was in den einzelnen Wissenschaften jeweils passiert. Und es hat mich eine Kollegin auch schon darauf hingewiesen, ganz mit Recht, dass wenn man hier von allgemeinen Bedingungen redet, man auf einem unsicheren Terrain ist, man müsste es im Einzelnen dann jeweils anschauen, und ich habe Ihnen heute auch gleich ein Beispiel dafür gezeigt, wie das sich im Einzelnen in der Philosophie zum Beispiel darstellt. Aber die generelle Sache gilt nach wie vor, dass man vor der Frage gestanden ist, wenn man etwas tun will, um unter den neuen Bedingungen Zugang zu Forschungsresultaten freizumachen, dann muss man zwei Dinge wesentlich berücksichtigen. Und das eine ist die ganze Eigentumsordnung, die sozusagen unter dem sogenannten geistigen Eigentum diskutiert wird. Und das zweite ist die Distribution, das Distributionsverfahren. Im Zusammenhang mit Eigentumsordnung werde ich vieles noch sagen. Wir haben schon begonnen damit, darüber zu sprechen, inwiefern Produkte des Nachdenkens was kosten, nicht? Bezahlbarkeit von Bildung, das war mein Einstieg an der Stelle, und das verallgemeinern wir es und sagen nicht Bezahlbarkeit von, ist Bildung etwas, was man bezahlen kann, ist Forschung etwas, was man bezahlen kann, also diese Frage von Wissen und Geld, das ist der Titel, unter dem zu diskutieren ist, unter welchen Umständen haben produktive Forscherinnen ein Recht darauf, ihre Forschung als ihnen gehörig zu betrachten, sie zu verkaufen, die Rechte für den Verkauf jemanden anderen zu geben. Wie läuft das? Und wie hängt, das ist natürlich die besondere Geschichte, wie hängt das Regime von Eigentumszuschreibung und Distribution von Forschungsresultaten, wie hängt das zusammen mit dem Markt und wie hängt das zusammen mit dem Wissenschaftsbetrieb? Um es Ihnen an einer... Nein, lass mal. Ich wollte jetzt einen Exkurs machen, aber den spare ich mir da. Der zweite Punkt ist Distributionsformen. die Distributionsformen, die die großen Internet-Sites mittlerweile aufgebaut haben, die von Monbiot auch zitiert werden. Sie gehen dorthin, Sie sehen den Titel des Artikels, Sie sehen das Abstract und dann sehen Sie den Button, das wollen Sie haben, kostet Sie 31 Pfund oder sowas. Diese Form von Distribution ist klarerweise im Interesse des bisherigen Systems. Und die Frage stellt sich, welche Möglichkeiten gibt es, dem etwas entgegenzustellen auf weltweiter Basis. Ich sage Ihnen jetzt mal ein Schlagwort, nur damit Sie das mal haben, und ich komme dann näher noch dazu, darauf zu sprechen. Eines der wesentlichen Schlagworte, die an dieser Stelle zu sagen sind, nennt sich Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, OAI PMH. Das, was das genauer heißt, zeige ich Ihnen noch an einem Beispiel. Das ist aber sozusagen von der Genese her, vom Einsatz dessen, worum es da geht, so etwas, was sich auf der URL-Kommandozeile im Prinzip abspielt und was es möglich macht, speziell ausgezeichnete Artikel, die in bestimmten Archiven sozusagen zur Verfügung stehen, automatisch im Web zusammenzusuchen und zur Verfügung zu stellen für alle Interessierten in einem weltweiten Zusammenhang, sodass man sozusagen auf der anderen Seite von dem, dass man jetzt diese Bezahlseits hat, Seiten hat, Archivseiten hat, in denen man einen automatischen Zugriff, also ja, einen automatisch kann man schon sagen, also man muss schon klicken und so, aber einen automatisierten Zugriff auf alle zur Verfügung stehenden freien Inhalte, zum Beispiel in einer bestimmten Disziplin, bekommen kann. Das ist eine Sache, die funktioniert nur auf bestimmten technischen Grundlagen, und ein bisschen was davon möchte ich Ihnen zeigen, weil diese Initiativen zur Zeit des Internets eben auch den technischen Charakter haben, und den soll man wissen, dessen soll man sich bewusst sein, und sozusagen, wenn man nicht ein bisschen als naseweiß und uninformiert über das, was da eigentlich passiert, durch die Welt gehen möchte. Ich habe Ihnen ein Abschnitte, wichtige Kommentare aus diesem Artikel vom Herrn Lewis, der Inevitability of Open Access, hier zur Verfügung gestellt. Ich bin noch immer nicht sicher, habe es nicht gecheckt, ob der ganze Artikel schon freigeschaltet ist. Er ist jedenfalls zur Publikation angenommen, und der Herr Lewis hat ihn mir freundlicherweise geschickt, also der hat sicher nichts dagegen, dass ich es hier zur Verfügung stelle, und irgendwann wird es an der Stelle auch insgesamt zur Verfügung sein. Wenn Sie es auf jeden Fall haben wollen, schreiben Sie mir eine Mail, ich schicke Ihnen das PDF. Das Erste, was und worum es jetzt geht, ist in dem Artikel eine Einschätzung dafür, wie die Erfolgsaussichten dieser Open Access Bewegung sind. Sie schauen schon so zum Fenster. Wir machen, nein. Ist es zu heiß?
Nein,
geht, kann man machen. Ja? Okay, gut. Dann, also eine Einschätzung darüber, wie sich denn das entwickeln wird. Denn in dem Bereich, ich habe es jetzt auch ein bisschen so antönen lassen, gibt es natürlich immer auch das Motiv des David und Goliath, zum Beispiel, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, aber war sehr effektiv, die David und Goliath Mythologie war sehr effektiv im Zusammenhang mit Microsoft und Linux zum Beispiel. Das wird nie was werden mit dem Linux-Betriebssystem, das ist nicht benutzerfreundlich, da hat man keinen großen Support. Microsoft ist derartig sozusagen einflussreich, ist überall installiert. Solche Stories prägen das Verständnis auch der IT-Community in einem gewissen Sinn. Und so eine ähnliche David- und Goliath-Geschichte gibt es auch mit dem Verlagssystem bisher und den Open Access, mit der Open Access Bewegung. Und einer der Gründe ist der folgende, von dem Louis auch ausführlich spricht. Die gegenwärtigen Bedingungen der Karriere von Forscherinnen sind zunehmend davon gekennzeichnet, dass man publiziert haben muss und nicht nur einfach publiziert haben muss, sondern auch publiziert haben muss in Publikationsorganen. Das sind in den Naturwissenschaften in aller Regel Journals, also Zeitschriften, die besonders prestigeträchtig sind. Die Prestigeträchtigkeit der Zeitschriften bemisst sich zum Beispiel daran, wie viele Ablehnungen sie aussprechen. Also wenn du nur 10% der Artikel annimmst und noch immer was zu bieten hast oder so, weil dort die Leute sitzen, die ganz scharf darauf achten, dass das einem bestimmten Standard entspricht. Und wenn du dann noch dazu in diesen Journal, wenn du in diesen Journal reinkommst, dann ist das ein Journal, das aufgrund dieser Art von sozusagen scharfer Auswahl der Beiträge auch vergleichsweise oft zitiert wird. Man möchte mit einem guten Artikel in ein besonders gutes Journal kommen. Und kriegst dann, das ist in der Wirtschaftswissenschaft, in der Medizin, in der Physik einfach festgelegt, kriegt dann pro Journal auch unterschiedliche Publikationspunkte. Das heißt, da ist ein informell gesagt Gris um diese Sachen. Und die, das Geschäftsmodell der Commercial Publishers, das dahinter steckt, auch dahinter, warum die so viel Geld dafür verlangen können, ist das, dass diese Art von Renommee sich über die Zeit hin aufbauen muss. Das heißt, ich kann nicht daherkommen und kann sagen, so, jetzt mache ich ein Journal, das ist ein ausgesprochen angesehenes Journal, bitte gebt mir eure Manuskripte. Dazu muss man eine Reputation aufbauen, über die Jahre. Und wenn man diese Reputation einmal hat, dann ist es ziemlich lange, dauert es ziemlich lange, bis man die wieder verliert, wenn überhaupt, weil sich das natürlich selber stützt. Also die Dynamik, die ich Ihnen gesprochen habe, wenn ich eine Reputation so mal habe, dann weiß ich, wenn die in dem Moment da ist, dann weiß ich, die nächsten 2 Jahre werden die Leute noch immer bei mir einreichen, weil sie gehört haben, weil sie wissen und weil die ganzen Punkte so verteilt sind, dass sie noch immer die Punkte von mir kriegen. Es kann dann natürlich passieren, dass irgend sowas einmal verloren geht und runtergeht, aber das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Das heißt, für die Leute, die was anderes versuchen, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, ich bleibe mal bei den Journals, die gesagt haben, warum müssen wir diese gigantischen Geldmengen zahlen? Wir haben mittlerweile die Möglichkeiten, es gibt ein Software-System, das eben auch über PHP läuft, das nennt sich Public Knowledge Project. Das Public Knowledge Project hat ein PKP, wenn Sie nachschauen, aber ich kann es Ihnen dann auch zeigen, das hat eine Software entwickelt, das heißt Open Journal System. Das Open Journal System bietet das Folgende, und das ist mein erster Hinweis darauf, was man als Gegenbewegung in dem Web-Zusammenhang machen kann. Das Open Journal System bietet ein vollständig gratis von jeder Person, die sich ein bisschen auskennt, einzurichtendes Workflow-System für den Aufbau eines Online-Journals mit inklusive Peer-Review, inklusive Editorial Board, inklusive Submission-Process, alles, was man irgend wünschen will, sich wünschen will dafür, dass man ein Open Journal gründet, ist in der Box bereits vorhanden. Das Einzige, was man machen muss, ist dort sein eigenes Logo drauf tun, durch ein CSS-Stylesheet die Farben ein bisschen ändern und die Verteilung der einzelnen Items auf der Seite ändern, was man locker machen kann mit einer mit einer elementaren Kenntnis von Stylesheets in HTML und dann hat man eine Zeitschrift. Dann hat man eine peer-reviewed Zeitschrift. Das funktioniert so, dass die Sache eingereicht wird per E-Mail. Es kann gesagt werden, also nicht per E-Mail, nein, per Upload, es kann gesagt werden, welche Bedingungen das hat, das kann, die ganze Editorial Policy kann gesagt werden, der Editor kriegt dann die Einreichung, der Editor kann Peers definieren, schickt das Ding den Peers, die Peers geben ihr Urteil in die entsprechenden Boxen rein, die Boxen, das Urteil der Peers kann automatisch an die einreichende Person geschickt werden, es kann weiterverarbeitet werden, kann zum Editor gehen, kann zum Enddesigner gehen. Das heißt, vom Ablauf hier ist gratis alles vorhanden, ein Open Journal zu machen. Was man nicht gratis kriegt, ist eben die Bestätigung, dass das wichtig ist, was man da macht und der Grund dafür, warum sich Leute das anschauen sollen. Das kriegt man natürlich nicht gratis und das ist eine wichtige Einstiegshürde auch gewesen im Zusammenhang mit den vorher genannten Platzhirschen. Um es respektlos zu sagen, die gesagt haben, also die irgendwie so gesagt haben, naja, okay, ist ja schön, kostet nichts, aus denen wird aber nie was. Ja? Also das wird nichts werden mit denen, die können nicht an uns heran. Die können mit dem, was sie da haben, nicht an uns heran. Und um die Story, ich habe mich jetzt ein bisschen verleiten lassen, kommt dann vielleicht nachher noch an den Anfang da, aber um diese Story direkt fortzuführen, ist die Pointe des Artikels, von dem ich da rede, ist jetzt die folgende, der nennt sich eben The Inevitability of Open Access und er macht folgendes Interessante, er bezieht sich auf einen Betriebswirtschaftler, der nennt sich Clayton Christensen, ist in der Harvard Business School und hat eine Theorie aufgestellt von Destructive Innovations. Also Sie kennen ja ein bisschen, haben vielleicht mal gehört von Schumpeter, nicht? Schumpeter, österreichischer Nationalökonom, der berühmt ist dafür, dass er das Wort Creative Destruction für Kapitalismus geprägt hat. Im Kapitalismus gibt es kreative Prozesse, die aber immer daran hängen, dass etwas zerstört wird. Und der Christensen hat in einer größeren Anzahl von Industriebranchen hat er untersucht, wie eine solche Destructive Innovation stattfindet. Also ein Beispiel, das er sagt, ist, betrachten wir Detroit, die US-amerikanische Autoindustrie. Diese Autoindustrie hat sich Jahre, Jahrzehnte sehr viel dafür gut getan, dass sie die größten, eindrucksvollsten, komfortabelsten Autos produzieren und hat nur leise gelächelt, als dann Toyota einmal kam und diese kleinen Flitzer da gebracht hat, was soll denn das? Ja? Dafür haben wir eigentlich kein Bedürfnis. Also wenn es irgendjemanden gibt, der gar kein Geld hat und sich das kauft, ist vielleicht in Ordnung. Die Gewinnspanne ist lächerlich gering bei diesen Dingen. Die haben das lange Zeit komplett ignoriert. Und dann haben sie sich gewundert. Dann haben sie sich gewundert und sind, das ist sozusagen, das ist tatsächlich also erst eine Frage der historischen Abläufe. Sie sind drauf, man ist sozusagen drauf gekommen, dass sie ganz gehörig viel verpasst haben. Das japanische Businessmodell, die Just-in-Time-Produktion, eine andere Form von Distribution, Preisgestaltung, alles das, einen höheren Grad von Variabilität, Alles, das hat stattgefunden auf die Art und Weise, ist sozusagen die große Autostadt Detroit ist sozusagen gefallen. Um ein anderes Beispiel aus dem Computerbereich zu bringen, sehr bekanntes Beispiel, IBM hat, das werden wohl die 70er Jahre gewesen sein, die absolute Marktführerschaft bei Großrechnern gehabt. Die riesigen Apparate, die unten in den Kellern gestanden sind, dann ist jemand auf die Idee gekommen, den Personal Computer auszuprobieren. Und der Personal Computer war für IBM ebenfalls auch nachweisbar unerheblich, völlig lächerlich. Die Welt braucht 5 Großcomputer, das ist auch echt, das ist mehr oder weniger ein Zitat. Ja. Mehr als 10, 15, 20 Computer in der Welt bringen wir nicht unter. Die Rechenleistung für diese Computer war durchaus auch schon gigantisch zu dem Zeitpunkt und die können wir auch noch ein bisschen steigen. Diese Leute mit so einem kleinen Blechkiste, die brauchen wir nicht. Ja. Viel zu spät ist IBM draufgekommen, dass es einen hohen Bedarf für PCs gibt, dass es andere Klientel gibt, dass es andere Produktionsweisen gibt, dass die Kunden, das ist das Nächste, dass die Kunden, die für IBM die Referenzkunden waren, genauso wie für die großen Lincolns und Studebakers und so, also diese ganze Klientel, die ihnen sozusagen gesagt hat, ja, wir brauchen das, das ist unser Prestige, das wollen wir, dass das nicht die richtigen Referenzkunden sind, dass man umstellen muss und die dokumentierte und sozusagen spektakuläre Crashlandung war dann, als IBM zu spät draufgekommen ist, dass es da etwas gibt, dass sie dann ein eigenes Betriebssystem kreiert haben, weil sie gesehen haben, dass das Windows-Betriebssystem, das nicht von ihnen kommt, dass ihnen das sozusagen die Sachen wegnimmt. Und das ist das OS2 und das OS2-System ist zu spät angefangen und war nicht mehr am Markt durchsetzungsfähig. Christensen sagt an der Stelle, dass einer der sozusagen einer der Ratschläge, den die Business Schools geben in dem Zusammenhang, nämlich höre auf deine Kunden, der Beginn des Untergangs der großen Firmen ist, weil die Kunden nämlich selber nicht genau wissen, was sie wollen. Also die Kunden, die es wechselt sich sozusagen. Also auf die eigenen Kunden zu hören, ist eine Sache, die geht sich nur zum Teil aus, weil wenn neue Dinge erschlossen werden, und das ist die Pointe der Creative Innovation, der Destructive Innovation, dann wird damit auch ein Kundenpotenzial zerstört und ein neues Potenzial kommt und die Institutionen, die nicht in der Lage sind, diese Zerstörung durchzuführen, haben eine große Schwierigkeit und darum ist es nicht verwunderlich und darum ist es nicht umsonst, ich sage das schnell zu Ende, darum ist es nicht umsonst, dass große Firmen an diesen Stellen straucheln. Und die ganze Pointe von dem, was ich erzähle, ist, dass Louis sagen möchte, mit den Verlagen, wird es ähnlich gehen, wie IBM mit Open Access.
Da gibt es ja den netten Ausspruch von Henry Ford, der gesagt hat, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie brauchen, dann wären das schnellere Pferde.
Genau, das geht genau in der Sache. Genau, ja.
Interviews mit Steve Jobs gab es jetzt, Berichte über Steve Jobs und alte Interviews, wo mir herausgegraben wurde, nicht wahr? Steve Jobs hat nie auf seine Kunden oder auf seine Kundenbefragungen gehört hat, sondern immer selbst wusste und meinte, besser zu wissen, was die Kunden wollen als sie selbst. Und eben das war sein Geheimnis. Das gab es in einem Interview bekommen.
Ja, ich möchte nur was dazu sagen. Also es geht bei dieser Sache natürlich um die Kosten auch sehr stark, nicht? Also so ein großes zentrales Computersystem hat nicht sehr viel gekostet. Die Bauteile waren eben in dieser Zeit von der Produktion her sehr teuer. Das heißt, es sind nur bestimmte Kunden für solche
Anwendungen in Frage gekommen.
Und erst dann praktisch mit der größeren Stückzahl von diesen kleineren Systemen
absolut.
Ist man dann erst in einen Markt hineingekommen, dass das
absolut.
Also zu Beginn war das eine Bastlerei eigentlich.
Absolut, ja.
Da könnte man sagen, dass dieses Detroit-Phänomen, das Sie erwähnt haben vorhin, nicht gerade wieder passiert in Bezug auf Autos und Elektroautos. Das sind ja auch schon einige europäische Staaten, die da den Absprung oder den Aufsprung verpasst haben.
Würde, so ist es, ja. Ja. Ich bin wirklich ein blutiger Laie in diesen Management-Geschichten. Ich zitiere es Ihnen, weil das aus dem Bereich der Forschung kommt und weil der sagt, und das habe ich Ihnen hier unten, dieses Zitat habe ich Ihnen, glaube ich, dahin gemacht. Das ist ein von David Lewis, nur damit Sie sich anschauen können, wie die Entwicklung geht. 1993, 20 Open Access Journals. Mit 247 Artikeln. 2000 gibt es 741 Journals mit 35.000 Artikeln. 2005 2837 Journals und jetzt sind wir bei 4.700. Also das ist der Anteil in jetzt in Open Access Journals beträgt mittlerweile 7,7%. Und die Frage, die er sich stellt, ist die, wird sich das jetzt langsam so ergeben? Kommen dann immer noch ein paar Prozent dazu? Oder ist es irgendwann der Fall, dass die Kurve ganz einfach ausreißt, dass die Kurve steil nach oben geht? Und die Theorie vom, das ist sozusagen eine Prognose, die nicht gleich, eine Prognose, die jetzt nur gemacht ist aufgrund dieser Forschungen von Christensen, dass Disruptive Innovations an sich haben, dass es eine Latenzzeit gibt, wo sich die Sache sozusagen zuspitzt und irgendwann einmal bricht es durch.
Bei den Journalen ist eine Problematik die, dass die Open Access Journale sehr stark auf die bisher etablierten Journale angewiesen sind. Denn zum Beispiel, ich war letztens für eine Facharbeit auf der Suche nach irgendwie Artikeln, die mir gefallen. Ich habe einige von den Open Access Journalen gefunden, aber wie ich herausgefunden habe, was für mich relevant ist in diesen Open Access Journalen, hat sich sehr stark danach gerichtet, was ich in den anderen gefunden habe. Das heißt, ich wusste, welche Autoren sehr likely sind, irgendwas Interessantes zu finden, und diese Wahrscheinlichkeit, dass dieser Autor was Gescheites produziert oder was Gescheites geschrieben hat, hat sich eben größtenteils auch ergeben, was ich eben in bestimmten renommierten Journalen gefunden habe.
Ja, ja, das glaube ich auch. Auf jeden Fall, dass es im Moment so ist, ja. Ja.
Genau, aber wie könnte es dann aussehen bei Open Access Journalen, wo Kriterien sich ändern?
Naja, also ich. Also, wie soll ich sagen, ich habe das vor, ich kann das jetzt vielleicht gleich reinfügen, wird auch was zu tun haben mit der Veranstaltung, die ich im nächsten Jahr mache, um ein Beispiel zu sagen. Ich koordiniere gerade ein EU-Projekt über, das nennt sich Agora, und hat unter anderem die Aufgabe, zwei Open Access Journale neu zu gründen und auszuprobieren, wie das geht. Eines der Open Access Journale, das, wo es schon einen Call for Papers gibt, heißt jetzt der Nordic Wittgenstein Review. Und in diesem Nordic Wittgenstein Review, das ist sozusagen die erste Aktion, die dann an der Stelle gestartet wird, da sitzen im Beirat, und das ist das alte Modell, klarerweise, das hängt mit der Wissenschaft zusammen, da sitzen im Beirat alle die Leute, die man aus den alten Normaljournalen auch kennt. Die Philosophie ist an der Stelle relativ locker zu handhaben, weil die Leute keine Berührungsängste haben. Die haben vorher nichts gekriegt, die haben sozusagen nichts gekriegt, wenn sie im Beirat des Philosophischen Jahrbuchs der Görres-Gesellschaft gesessen sind oder der Deutschen Zeitschrift für Philosophie. Die finden nichts dabei, wenn sie in dem Beirat des Open Access Journals sitzen. Dann werden wir als zweites, und das ist zum Beispiel, also insofern hat das alle, wie sagt man, Promptings of Legitimacy, also alles das, was man braucht, um wichtig auszuschauen, ist zunächst einmal da, inklusive natürlich, dass das peer-reviewed wird und dass das ein neues funded Projekt ist und so weiter. Und dann haben wir, sagen wir mal, Möglichkeiten, die das noch ein bisschen verstärken, zum Beispiel werden wir experimentieren mit einer Art von Open Peer Review. Wir werden zwei Gleise fahren lassen. Wir werden einerseits einen normalen Peer Review haben von Leuten, die bekannte sozusagen Expertinnen sind, und dann werden wir den Artikel auch allerdings im geschlossenen System, also man muss sich anmelden, aber das war's dann, für die Öffentlichkeit zum Vorlesen und zum Kommentieren geben. Und eine Möglichkeit, die wir damit neu haben, und wo man jetzt, wo man sagen kann, da könnte was entstehen, was bisher nicht entstanden ist und was ein greifbarer zusätzlicher Wert der Open Access Geschichte ist, dass die Leute schon agieren können, dass die Leute sozusagen schon in der Entstehung des Artikels selber sich einschalten können, ein Interesse haben daran, weil sie sich einschalten können. Die Partizipation an solchen Sachen hängt ja immer daran, zahlt sie das aus, ja? Und das Minimum von Auszahlen ist, dass man sich an der Stelle auch versprechen kann, dass man das gehört wird auf einen, dass man was verändern kann und dass man zum Beispiel mit dem dann in Kontakt kommt und sowas ähnliches, dass einem der dankt dafür, was ja in US-amerikanischen Zeitschriftenpublikationen ziemlich gängig ist, nicht? Da haben wir weniger Kultur dazu. Schon ganz im traditionellen Sinn ist es so, dass oft, wenn ein Buch oder ein Artikel publiziert wird, aufgelistet wird, 5, 6, 7, 8 Namen von Leuten, die extra dazu was gesagt haben. Das ist das, was man dann liest und wo man sich denkt, aha, das ist in dem Umfeld, da schauen wir jetzt mal nach, was der geschrieben hat. Und dieser Effekt kann sich verstärken. Wie sich es in Wirklichkeit dann entwickelt, kann ich jetzt nicht sagen, aber die sozusagen die von Ihnen beschriebene Situation sagen wir, gibt, glaube ich, ziemlich getreulich das wieder, was der gegenwärtige Zustand ist. Ja. Also, dazu, aber da komme ich jetzt, da komme ich jetzt dann doch noch zum Anfang, weil die Farben muss ich Ihnen doch erklären. Es hat sich in der Open Access Diskussion hat sich eingespielt, die Nomenklatur geht letztlich auf den Stephen Harnad zurück. Stephen Harnad in Southampton, Cognitive Psychology, ein ungarischer, Ungarn geborener Forscher, der in den USA war, der jetzt in England ist und der ein ausgesprochen lautstarker Befürworter der Open Access Bewegung ist, hat sozusagen mit Farben gearbeitet, und die gute Farbe, die Hauptfarbe ist das Gold. Gold Open Access ist, wenn man Open Access Journals, wenn man in Open Access Journals publiziert, die auf eine Art und Weise finanziert werden, die jetzt nochmal offen ist. Das kann sozusagen auf mehrere Arten geschehen. Der wichtige Punkt ist aber, dass, man muss dazu sagen, das Copyright bleibt ja bestehen, aber dass der Zugang zu diesen Resultaten für alle Leute von vornherein, von der Infrastruktur, die da verwendet wird, in vollem Maße gewährleistet ist. Und im Gegensatz zu Gold, zu Golden Open Access, gibt es Green Open Access. Und Green Open Access ist die Form, dass man von den Verlagen die Erlaubnis bekommt, einen Preprint, etwas von der Art, der also da, inhaltlich das zu publizieren, dem Rest der Welt zur Verfügung zu stellen, aber nicht über die Distributionsmittel selber. Also die Zeitschrift ist nach wie vor eine von, die man zahlen muss, dass man die Zeitschrift kriegt, aber das, was ich in der Zeitschrift geschrieben habe, kann ich zur Verfügung stellen. Ich zeige Ihnen, ich habe Ihnen zufällig habe ich gerade zwei Publikationen gekriegt, zwei Bücher gekriegt, die sehr unterschiedliche juridische Regelungen implizieren. Ich habe Ihnen gesagt, die Eigentumsverhältnisse spielen da eine Rolle. Schauen Sie sich an vom Transcript Verlag Bielefeld. All rights reserved, no part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system without permission in writing from the publisher. Also, das sind die Daumen, das sind die klassischen Daumenschrauben. Nicht? Das ist das, was dem einen Extrem entspricht. Und das zweite, das war echt spaßig, mehr oder weniger in einer Woche, das zweite gekriegt, das ist der Turia und Kant Verlag, gedruckt mit Förderung der Universität Wien, Fakultät für Philosophie, Bildungswissenschaften, Wissenschaft und Forschung, Copyright bei den Autorinnen. Also, das heißt, die Autorinnen können damit machen, da ist keine Rede von zusätzlichen Einschränkungen, anderen Formen und so weiter. Insofern ist es mal beides green, weil das Buch kein Open Access Buch ist. Das Buch ist vom Verlag ein Buch, das normalerweise verkauft wird, aber der Verlag gestattet, indem er das Copyright bei den Autorinnen hat, gestattet es mir, diese Sachen zur Verfügung zu stellen. Im ersten Fall, da kommt es jetzt natürlich, es kommt dann immer auf Rechtsstreitigkeiten und so weiter an. Also wenn ich es mir anlege und ich werde es an der Stelle, also es wird wahrscheinlich nicht dazu kommen, aber ich habe gute Lust, mich so anzulegen mit Bielefeld, mit dem Transkriptverlag, dann lese ich das folgende. All rights reserved, no part of this book may be reprinted or reproduced. Ich habe ein Word-Dokument des Inhalts, das in diesem Buch hier abgedruckt ist, aber dieses Word-Dokument ist kein Teil des Buches. Das hat nicht dieselben Seiten, das hat nicht dieselbe Schrift. Möglicherweise habe ich auch eine Verbesserung schon dorthin eingefügt, eine zusätzliche Fußnote zum Beispiel. Das heißt, ich fühle mich an der Stelle nicht gebunden. Darum sage ich Ihnen jetzt nur, um ein bisschen sozusagen zu zeigen, in welche Dimensionen man da reingeht und wie das mit Green Publishing und Golden, also Green Open Access und Golden Open Access ist. Es ist klar, mit Golden Open Access haben Sie diese Probleme nicht und es ist eine Tatsache, das kann ich aus eigener Erfahrung berichten, dass eine der allergrößten Schwierigkeiten, die heute, die sozusagen gegenwärtigen Zustand auf einen zukommen, diese Rechtsunsicherheit zwischen den beiden Modellen ist. Der Verlag, mit dem wir in dem EU-Projekt gemeinsam tätig sind, das ist der Ontos Verlag in Frankfurt, macht es zum Beispiel so, um Ihnen eine Zwischenposition zwischen den beiden zu sagen. Die sagen, okay, du hast die Akten des Wittgenstein-Kongresses von 1908 herausgegeben. Das sind zwei Bände, Beiträge an diesen Wittgenstein-Kongress. Wir wollen für diese Beiträge, für diese zwei Bände ein Jahr lang Exklusivrecht. Ein Jahr lang gehört es uns. Nach dem einen Jahr kannst du alles veröffentlichen, was da drinnen ist. Nicht als ganzes Buch, aber du kannst, jeder einzelne Autor, jede Autorin kann nach einem Jahr die Beiträge zur Verfügung stellen. Und zwar auf eine Art und Weise, kommen wir noch dazu, in zum Beispiel OAIP MH. Die Sache hier ist sozusagen Delayed Open Access. Das ist eine der Formen. Sie können sich so, sozusagen vorstellen, dass es darum geht, die Geschäftsmodelle von etablierten Betrieben auszutesten im Hinblick auf das, was was es die neuen Möglichkeiten sind. Da gibt es Übergangsformen, da gibt es sehr, sehr viele Übergangsformen. Ich habe jetzt durch mein Beispiel übrigens unangekündigt noch einen kleinen Zusatz gemacht, einen Wechsel. Ich hatte vorher von Journalen geredet und von Open Journal System zum Beispiel. Was ich jetzt gemacht habe, ist darüber reden, was in Sammelbänden und in Büchern stattfindet, die es gibt und von denen es genug gibt und was mit den Dingen passiert, die zum Beispiel in einer Zeit, also in den letzten 30 Jahren geschrieben worden sind, wo Leute, die jetzt noch immer arbeiten, begonnen haben, ihre wissenschaftlichen Tätigkeiten anzusetzen. Was passiert mit den Dingen? Ich komme da dann als nächstes darauf, um es nur anzudeuten, was Sie hier haben, dieses Sammelpunkt elektronisch archivierte Theorie, ist ein Archiv für philosophische Literatur, nicht ein Journal von neuen Beiträgen, sondern eine Institution, die versucht aufzusammeln, was sie kriegen kann von traditionellen Publikationen, die zur Verfügung stehen und die jetzt so aufgearbeitet werden, dass sie de facto in die Open Access Schiene, in das Open Access Protokoll reinpassen. Das zeige ich Ihnen als nächstes. Vorher aber möchte ich doch noch etwas machen, das die Open Access Situation Ihnen ein bisschen deutlich macht im Rahmen der Philosophie. Sie haben das eine vielleicht hier noch als Zusammenfassung von dem Artikel. Golden Open Access has all the attributes of a disruptive innovation. It combines a new technology, digital distribution of content using the internet, with a new business model, free distribution to the reader with cost paid by the author or through other means. Und was er, ein Beispiel, das er sagt für diesen Kurvenverlauf, ist offensichtlich, also da etwas, was offensichtlich passiert ist im Bereich der Digitalkameras. Also bei den Digitalkameras war es so, die haben eine ganze Zeit lang koexistiert mit den klassischen Fotoapparaten, obwohl sie an bestimmten, man muss dazu sagen, das habe ich noch nicht erwähnt, sowohl bei den Digitalkameras als auch bei den Autos, als auch in der Stahlproduktion zum Beispiel, ist es so, dass einer der Gründe, warum die jeweils marktbeherrschenden Unternehmen sich nicht besonders bedroht gefühlt haben, ist das, weil die Neuanfänge tatsächlich auch ein bisschen läppisch waren. Ja? Das war sozusagen durchaus nicht auf der Höhe der Technologie, die man schon erreicht hätte. Das war crummy, sagt der Christensen. Das war nicht überzeugend. Ja? Jemand, der mit so einem schönen Auto fährt, einem schönen dicken Auto, nimmt das mal nicht. Die Logik ist nur die, dass das nach und nach besser und besser wird. Also ein unterer Teil des Marktes wird besetzt. In diesem unteren Teil des Marktes können die Newcomers eine Aktivität entfalten, die ihnen genügend Geld und Potenzial gibt, um aufzusteigen. Und irgendwann einmal kommt der Punkt, wo das, womit sie punkten in Wirklichkeit, diese neue Technologie, neue Distribution, überwältigend wird. Und bei den Digitalkameras ist es scheint so gewesen, dass im Rahmen von 5 Jahren plötzlich die traditionellen Kameras verschwunden waren, mehr oder weniger, übernommen worden sind. Wie gesagt, ich kenne mich an der Stelle wirklich nicht aus, teile es Ihnen nur mit. Wo ich mich auskenne, und das will ich Ihnen an der Stelle, also jedenfalls heute noch zeigen, wo ich mich auskenne, ist das hier. Das ist ein Bild vom jungen Wittgenstein. Und dieses Beispiel, das völlig neu ist, das kommt eben auch aus der vergangenen Woche oder sowas kommt das. Das ist ein schönes Beispiel dafür, wie das Thema Open Access in der Philosophie, obwohl in der Philosophie vieles nicht so scharf umrissen ist wie in anderen Bereichen, wirksam hinderlich und thematisiert ist. Der John Foster ist gewesen Sekretär der britischen Ludwig-Wittgenstein-Gesellschaft, sitzt in der University of Reading und hat eine Idee gehabt, eine Idee, die sozusagen ein bisschen whimsical, sagt man, also ein bisschen, ich weiß es gar nicht, wie man whimsical übersetzt, also ein bisschen Heldenverehrung, so ein bisschen eine Glaubensfrage ist es, aber die Idee ist trotzdem sehr, sehr witzig. Er hat gesagt, am 18. Oktober ist es 100 Jahre, dass der Wittgenstein das erste Mal beim Bertrand Russell ins Zimmer gekommen ist, ohne dass er sich angemeldet hat und gesagt hat, ich möchte jetzt mit Ihnen über Philosophie reden. Das ist genau 100 Jahre her und er hat jetzt das folgende Projekt. Er wird für die nächsten Jahre, bis 2015, wird er jetzt eine Webseite einrichten, wo er Tag für Tag dokumentiert, was der Wittgenstein vor 100 Jahren gemacht hat. Er wird sich der Quellen bedienen, die zur Verfügung stehen. Es gibt ja einige ausgesprochen gute und verbreitete Bücher. Von Brian McGuinness ist das eine, von Ray Monk ist das andere, Duty of Genius. Da gibt es also Leute, die haben das schon großartig aufgearbeitet. Aber was es nicht gibt, ist einfach eine Timeline, Tag für Tag das Auflösen. Also das, was die synthetisieren und gestalten als Wittgensteins Biografie, für jeden Tag aufzudröseln sozusagen. Also abgesehen davon, dass es einen kleinen Touch von, also das ist jetzt ein bisschen despektierlich, aber zu Beginn der Wittgenstein-Tagungen in Kirchberg hat es Unternehmen gegeben, die die 7 Hauptsätze des Traktatus auf Bäume im Wald in einem Wittgenstein-Pfad zu gehen, so fast wie ein Kalvarienberg, sozusagen ein Waldlehrpfad mit Traktatus setzen, was mir ein wenig übertrieben vorgekommen ist. Aber also ein klein bisschen davon hat es was, aber als eine doch, sagen wir mal, sehr, sehr reichhaltige und ambitionierte und für Leute, die einsteigen wollen, interessante Sache, würde ich sagen, absolut gut, das machen wir, das muss doch möglich sein. Und dann liest man sich das alles durch, Sie können sich das eh auch durchlesen und dann haben Sie eine FAQ und ziemlich am Anfang haben sie die Frage, why does this site as yet feature so few photos of Wittgenstein? Naja, die Antwort können sie sich geben, die gehören jemandem und die lassen die nicht raus. Dann das nächste. Don't you know that there's a chronology of Wittgensteins life and work included with the electronic edition of Ludwig Wittgenstein Gesamtbriefwechsel Complete Correspondence plus Website? Yes, I do. But my institution doesn't yet have access to it. And I haven't yet been able to consult it. I also want this resource to be constructed entirely independently and I don't want there to be any suspicion that I've violated their copyright. Also das Erste, was Sie sehen, ist, massiv, also die gute Idee, warum soll das nicht gehen, das kann doch nicht wirklich irgendjemanden stören, dass man an der Stelle die vorhandenen Fotos von Wittgenstein und die vorhandenen Informationen hineinnimmt. Das stört. Das ist eine reale Störung dieser Idee, die der John Preston hier hat. Er sagt noch das Folgende: Sollte es gelingen, dass die University of Reading, man muss dazu sagen, das gehört, also die Verfügbarkeit der Wittgenstein gesammelten Werke aus der Intellects Online Library die das übernommen haben von Oxford University Press, ist absolut teuer. Es gehört also zu diesen wirklich teuren Geschichten. Wenn das verfügbar sein sollte und Reading, ich sage noch eine zweite, das leiste ich mir sozusagen jetzt als Aussage in der Parenthese, weil ich selber damit starke Erfahrungen gemacht habe. Das geht im Bereich, das sind Zehntausende Euros, kosten die CDs und die Lizenz dieser Datenbank wird ein bisschen billiger sein, aber kostet auch so viel. Die Universität Wien kann sich das gerade noch leisten und es wäre total blamabel, wenn man in Wien die gesammelten Werke von Wittgenstein online nicht hätte. Aber ich selber habe es miterlebt, dass man in eine Situation gerät wie die folgende. Es wird natürlich der Zugriff auf die Datenbank mitprotokolliert und für die 35 bis 135 Zugriffe auf die Wittgenstein-Datenbank an der Universität Wien gezählte, oder vielleicht sollen es halt 250 sein, gezählte Zugriffe, sich in jedem Jahr 1.000 Euro sozusagen bereitlegen zu lassen. Das wird ein Problem, das kann ein Problem sein. Dieser Typus von Problem steckt an der Stelle auch dahinter. Und was der John Preston an der Stelle sagt, sollte es soweit kommen, dass die Universität Reading sich das doch leisten kann, dann bietet er Folgendes an, dann wird es ein E-Mail-Service geben. In diesem E-Mail-Service kann man subskribieren und dann kriegt man für den jeweiligen Tag die Textstücke zugeschickt per E-Mail vom Herrn Preston, die der Wittgenstein an der Stelle geschrieben hat. Denn die E-Mail-Kommunikation, da kommen sie noch nicht dran. Das ist sozusagen so, wie wenn man jemanden eine Kopie von einem Buch mitbringt oder sowas ähnliches. Also das ist das Angebot, das er macht. Sie sehen an der Stelle, welche Verrenkungen man dazu machen muss, um eine sehr simple Idee so hinzukriegen, dass sie unter den Bedingungen der Eigentumsverhältnisse, der Webverbreitung, der philosophischen Initiative eine machbare Option ist. Hier haben Sie um Ihr Interesse ein bisschen anzustacheln, diese erste Eintragung, 18. Oktober 1911, Wittgenstein taucht auf, unangekündigt im Zimmer von Bertrand Russell in Neville's Court, Trinity College, und introduces himself, sagt, hallo, ich bin der Wittgenstein. Tag darauf, after attending Russell's lecture, Wittgenstein comes back, after dinner that day to argue with him, Russell writes to his lover Lady Ottilie Morell that Ludwig Wittgenstein threatens to become an affliction. Also das zu diesem kleinen Fallbeispiel. Ich habe Ihnen eine ganze Reihe von Links hier zur Verfügung gestellt, die ich nicht im Einzelnen durchgehe, die Sie sich jetzt mal anschauen können, wenn Sie sich orientieren wollen darüber, was an der Stelle aktuell wird. Es gibt interessanterweise an der Bodenkultur in Wien eine eigene Open-Access-Politik und an der Universität Wien gibt es das auch. Ist in den anderen österreichischen Universitäten noch nicht so gegeben. Das sage ich Ihnen nur zum Abschluss, um Sie darauf hinzuweisen, dass der Impact, die Bedeutung und die Tragweite dessen, wovon wir hier reden, nach und nach aufgenommen wird in die Institutionen, in die universitären Institutionen und dass es sozusagen um eine Bewegung geht, von der die Universitätsleitungen langsam überzeugt sind oder langsam zur Auffassung kommen, dass das etwas ist, was für die Zukunft der Universitäten des freien Forschungsaustauschs von großer Wichtigkeit ist. Danke.